Herzlich willkommen zum JA-Podcast mit Simon
und Moritz. Heute sprechen wir über den neuen Koalitionsvertrag.
Viel Spaß. Jaha. Genau. Und erstmal ist doch die einzig wichtige Frage: Würdest du lieber einen Schuldigen verteidigen oder einen Unschuldigen verurteilen?
Du hast die Frage doch nicht etwas im Podcast.
Nein, also, Mensch.
Ja, weil den habe ich nämlich gestern auch gehört.
Ich fand's ganz gut, muss ich sagen.
Ja, ist nämlich ein tolles Ding. Ja, aber die Frage, da muss ich sagen, die finde ich für mich persönlich gar nicht so schwer zu beantworten.
Mhm.
Weil ich würde natürlich viel lieber einen Schuldigen verteidigen.
Ich auch.
Und da habe ich gestern auch schon ein bisschen mit Anna drüber geredet. Das ist, also vielleicht ist es eine, dann natürlich eine sehr juristische Sicht, aber erstmal, es wird ja sowieso, jeder Schuldige hat auch das Recht, verteidigt zu werden. Das ist natürlich angenommen, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, wenn man jemanden verteidigt, dann kommt er auf jeden Fall frei oder so. Also das ist ja nochmal was anderes. Aber ich denke, dass wahrscheinlich die Frage schwieriger wäre, wenn man jetzt sagen würde, okay, man verteidigt einen Mörder und willst du lieber ihn frei haben oder...
Genau, willst du lieber einen Mörder freisprechen oder den Unschuldigen verurteilen?
Ja. Aber da bin ich natürlich trotzdem beim Mörder freisprechen.
Ja, da sehe ich mich auch mehr.
Den kriegt man dann halt ist beim, schon schwieriger, ja.
Den kriegt man vielleicht nochmal später. Allerdings ist natürlich die Gefahr, dass der irgendwie ja nochmal Schaden anrichtet, natürlich auch gegeben. Weiß man ja nicht. Also ja. Bei vielen sicherlich nicht, aber bei anderen sicherlich schon. Also das kannst du ja nicht.
Ja, man müsste sich dann natürlich einen geschickten Mörder raussuchen. Es müsste dann zum Beispiel so einer sein, der irgendwie das aus völliger Verzweiflung gemacht hat, weil
ja
sonst noch was viel Schlimmeres passiert wäre.
Das wäre entspannt.
Ja, aber ich glaube, selbst dann immer noch, weil ich glaube, wenn man also jemanden dann zu verurteilen, der unschuldig ist, also natürlich eine heftige Tat dementsechend dann, um es gegenüberzustellen, das ist schon mies.
Ja. Auf jeden Fall, Luisa und Saskia haben ihre erste Folge auf Spotify hochgeladen, der Podcast.
Ja.
Und da kann man gerne mal reinhören, sehr empfehlenswert.
Ja.
Ich fand es für mich einfach cool, nochmal einen Podcast wieder zu haben von jemandem, den ich super gut kenne. Und da dann zuhören zu können, wie sich derjenige neu vorstellt, quasi so. Das war irgendwie ganz witzig.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz cool. Und sie haben uns schon mal im Thema kecke Musik auf jeden Fall was da voraus. Da ist unser Intro nicht ganz so krass.
Ja, und das ist ein bisschen sehr oldschool.
Oldschool?
Ich glaube, das bleibt so, oder? Ich habe jetzt nicht so die Ambition, ja, kecke Musik rauszusuchen.
Ach so, du meinst unseres?
Ja, ja.
Ja, klar. Es gibt nichts Besseres.
Ja, okay. Zum Koalitionsvertrag. Ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil ich natürlich wieder Lage der Nation gehört habe und das bisschen dort durchgekaut wurde und ich fand es sehr interessant und habe mir dann gedacht, ja, guckst du einfach selber mal rein in so einen Koalitionsvertrag und habe erst so gedacht, das ist bestimmt so voll so ein kryptisches Ding mit irgendwelchen komischen Formulierungen, aber es war einfach normale Sprache so und man konnte alles verstehen, was da so drin steht.
Ist das so ähnlich wie so ein Wahlprogramm?
Mhm. Schon.
Okay.
Genau, und alles, was da drin steht oder was ich bisher gelesen habe, ich habe nicht das gesamte Dokument gelesen, 173 Seiten, obwohl es spannend ist, so, ich hätte Bock, das mal zu machen, aber ich habe es jetzt einfach nicht geschafft. Liest sich alles erstmal sehr schön und alles so, wie es soll vorangehen und wir haben Bock, was zu verändern. Aber es ist eben auch schwierig, dann konkret herauszufinden, was wollen sie denn jetzt genau ändern, um ihre dort erwähnten Ziele oder Absichtserklärungen irgendwie zu erreichen. Und das ist natürlich auf der einen Seite klar, das muss eben noch ausgehandelt werden, das muss sich eben noch überlegt werden. Und auf der anderen Seite gibt es auch manchmal schon konkrete einzelne Sachen, die da drin stehen. Aber trotzdem, weiß ich nicht, wünscht man sich immer, wenn man sowas liest, dann so eine Maßnahme dazu. die so geplant klar. ist.
Ja, auf jeden Fall. Also so ging es mir auch ein bisschen, als ich habe mal ein bisschen so durch die Wahlprogramme durchgeblättert. Und da ist dann auch relativ viel Rhetorik einfach drin.
Ja.
Wo man so das Gefühl hat, okay, die haben einfach halt, also im Wahlprogramm zumindest war das so, die haben halt geschaut, wofür die Partei so was für Werte die hat, und das haben sie dann quasi ausformuliert. Aber es war nicht so richtig was Konkretes. Und im Koalitionsvertrag ist es wahrscheinlich eher so, dass die sich so, dass es so ein Kompromiss ist zwischen, wir machen es konkret und haben dann später auch vielleicht weniger Stress bei, das nochmal auszuhandeln. Und aber gleichzeitig, erstens kann man nicht alles vorher klären, und zweitens gibt es natürlich auch bestimmte Problemfelder, wenn die einfach jetzt auch das Ziel sicher hatten, schnell eine handlungsfähige Regierung zu bilden, dann muss man natürlich bestimmte Sachen dann auch unklar lassen.
Ja, und dafür sind sie sich ja bei schon relativ vielen Punkten einig. So. Mhm. Ist ja gar nicht so schlecht. Wir können ja einfach mal so ein bisschen durchgehen, welche Themen ich so ganz interessant fand oder auch, wo ich so gar nicht drüber nachgedacht habe, dass die gerade irgendwie relevant sind oder so. Was ich dann ganz spannend fand irgendwie. Also das erste Ding ist Sicherheit und Überwachung. Und als erster Satz steht dort drin, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt.
Statement. Sehr
so, gut. Das fand ich schon mal gut, weil man ja immer so ein bisschen den Eindruck hat, ich hatte so den Eindruck, man ist immer sehr bemüht, das alles sicherer zu machen und hier und da eben mit neuen Überwachungsinstrumenten zu versuchen, Terror und andere Gefahren und rechtsextreme Gewalt und was weiß ich nicht alles zu verhindern. Und dann aber erstmal eben festzustellen, so, egal, wir sind schon weit und wir müssen jetzt hier nicht immer alles dafür tun, dass es hier noch alles viel sicherer wird. So. Und da wollen sie einmal bis spätestens Ende 2023 eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation der Sicherheitsgesetze machen. Das fand ich eigentlich ganz schlau, dass man mal ein bisschen Wissenschaft in die Sache hineinbringt und nicht einfach sich immer so denkt, ach, neue Methode muss ja irgendwas helfen, machen wir mal so für die und jene Behörde. Und auch als relativ konkrete Aussage, flächendeckende Videoüberwachung und den Einsatz von biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Und das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten. So, das ist natürlich für unsere Generation eigentlich selbstverständlich, dass das so bleiben soll.
Safe.
Aber irgendwie ganz schön dann auch, das so zu lesen.
Ja, ich finde es interessant, ob das jetzt eigentlich normal ist, also ob das quasi was Spezielles ist, wenn eine Koalition zu einem Thema sagt, wir forschen da ergebnisoffen zu. Also es klingt halt erstmal sehr interessant, weil es ja oft so ist, dass man auch das Gefühl hat, also oft hat man ja das Gefühl, eine Regierung sollte sich die Fakten anschauen und dann entscheiden, statt quasi direkt Vorschläge zu machen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht, es gibt sicher auch viele Bereiche, wo das sowieso ständig evaluiert wird und das dann nicht so speziell ist, aber es klingt
natürlich erstmal gut. Wo man es auch nicht mitbekommt.
Ja, genau, wo man es nicht mitbekommt, das weiß ich jetzt nicht, aber es klingt ganz gut.
Ja,
steht da eigentlich auch irgendwelche, kann man irgendwie dort erfassen, wie wichtig die Themen jetzt sind oder wie viel Geld dort reingesteckt wird oder wie die Ressourcen sind oder so. Weil das ist natürlich jetzt auch wieder, ne, wir wollen da mal ergebnisoffen forschen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass die so einen Professor dort abstellen, der sich da mal die Gesetze durchguckt.
Da muss man immer genau achten, so auf diese kleinen Formulierungen, die da geschrieben werden. Und die wollen da jetzt eine Kommission halt für einrichten. Das heißt wahrscheinlich, dass schon mal nicht eine Wissenschaftler ist so.
Ja.
Aber so, da steht jetzt nicht so drin, dafür geben wir 5 Millionen Euro aus pro Jahr oder was weiß ich.
Okay.
Genau, und man sieht so ein bisschen daran, wie wichtig so die einzelnen Themen sind, natürlich auch, wie viel zu den einzelnen Themen einfach im Koalitionsvertrag drin steht. Also wenn jetzt zum Thema Sport nur drin steht, wir wollen den Spitzensport fördern und so, dann weißt du so, okay, ja, war jetzt nicht so wichtig.
Ja.
Da soll jetzt nicht so viel geändert werden.
Klar.
Genau. Und was ich auch noch sehr cool fand, ist, der Staat wird daher keine Sicherheitslücken ankaufen oder offenhalten, sondern sich in einem Schwachstellenmanagement unter Federführung eines unabhängigen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik immer um die schnellstmögliche Schließung bemühen. Das heißt also, es geht nicht mehr darum, als Geheimdienst zu sagen, oh, wir haben jetzt hier eine Sicherheitslücke in diesem und jenem Betriebssystem gefunden, die behalten wir jetzt für uns, damit wir mal, wenn wir wollen, bei jemanden uns vielleicht in das Handy oder so reinhacken können.
Ja.
Sondern die müssen jetzt halt kommuniziert werden, die Schwachstellen, dass die halt vom Betreiber oder vom Softwareentwickler halt geschlossen werden können. Mhm. Und das ist, finde ich, einfach einen super Vorteil für die Menschen auf der gesamten Welt, gerade für Menschen, die in Ländern leben, wo sie eben befürchten müssen, unrechtmäßig irgendwie überschattet oder überwacht zu werden. Weil wenn die Sicherheitslücken halt bei uns entdeckt werden, von unseren Geheimdiensten oder so, und dann für alle auf der Welt sozusagen geschlossen werden, dann ist es ja einfach nur nice.
Ja, und gab es nicht auch so ein Riesenproblem in Deutschland? Oder was heißt in Deutschland? Ist wahrscheinlich überall ein Problem, dass es so ein bisschen auch ein Kompromiss gemacht werden muss, dass meistens halt private Hacker oder irgendwelche einfach Privatmenschen quasi eine Sicherheitslücke finden und das dann aber schwierig für die war, die sozusagen preiszugeben, weil sie sich vielleicht im Vorhinein strafbar gemacht hatten oder so.
Oder das weiß ich gar nicht. Nee.
Ich weiß gar nicht mehr. Da gab es mal letztens so einen Fall. Und das sollte, war auch so die Frage, ob man das vielleicht
vereinfacht. Ach so, weil man ja gehackt hat sozusagen.
Genau, weil man quasi gehackt hat und dann
okay.
ist natürlich das eigentlich, wäre das ein super Ziel, wenn natürlich das so wäre, dass man, wenn man schon was gehackt hat, dann wenigstens auch das dem Staat weitergeben könnte, ohne dass man dafür belangt wird.
Ja. Und nicht dann an den Höchstbietenden verkauft.
Ja, genau.
Oder dass wenigstens nicht der Staat auch was dafür bietet. So.
Ja. Ja. Das ist ja auch noch so ein Ding. Aber,
ja, okay. Aber gut, das würde sich dann wahrscheinlich wieder erübrigen, weil wenn die Geheimdienste ihren Mist veröffentlichen müssen, dann werden die auch nichts mehr extra ankaufen. Muss man einmal gucken. Ansonsten gibt es ja noch immer...
Ja, aber ich glaube, es ging sogar darum, dass die das wirklich völlig freiwillig zur Verfügung stellen würden, aber quasi dann belangt werden würden.
Ja, dafür. Okay.
Das ist halt ein bisschen tricky.
Ansonsten zahlen ja manchmal die Softwarebetreiber selber noch was dafür, dass du Sicherheitslücken bei denen findest.
Ja.
Aber das ist natürlich meistens viel weniger, als du eben auf dem Schwarzmarkt dafür kriegen würdest.
Ja.
Ja. Okay. Und die Vorratsdatenspeicherung wird erstmal nicht komplett abgeschafft, sondern da wollen sie auf das Urteil vom Europäischen Gerichtshof warten. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wartet halt auf das Urteil so. Hoffen wir mal, das fällt dann dementsprechend aus, dass es abgeschafft wird. Okay. Justiz fand ich auch noch ein paar spannende Sachen. Was ich einfach auch gar nicht wusste, wie das funktioniert bisher. Zum Beispiel, Verhandlungen sollen online durchführbar sein, Beweisaufnahmen audiovisuell dokumentiert werden. Vernehmung und Hauptverhandlung müssen in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Und ich dachte so, Vernehmung und Hauptverhandlung werden bestimmt aufgezeichnet. Momentan. Aber anscheinend war das noch gar nicht der Fall.
Ach so. Nee, aber das hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch getippt, dass es eher nicht der Fall ist.
Okay, weil was dann nämlich auch nochmal bei Lage der Nation gesagt wurde, war, dass es bisher so ein regelrechtes Rekonstruktionsverbot gibt, wenn du in die Revision gehst, also in die nächste Instanz sozusagen. Du bist mit deinem Urteil nicht zufrieden, gehst in höhere Instanz und die dürfen quasi nicht rekonstruieren, was ist im Gerichtssaal passiert bei deiner Verhandlung davor.
Mhm. Mit welchem Hintergrund?
Ja, das frage ich mich auch. Also, das ist natürlich irgendwie ein Vertrauen gegenüber denjenigen, die das Urteil, also der Instanz, die das Urteil vorgefällt hat.
Hängt das vielleicht damit zusammen, dass sich quasi in der nächsthöheren Instanz die Richterinnen nur mit der Sache befassen sollen und nicht mit dem Urteil des vorangegangenen Richters?
Das kann sein, aber trotzdem finde ich es doch wichtig, wenn man da irgendwie sehen kann, dass dort eine komische Situation entstanden ist oder irgendwelche Missverständnisse oder irgendwas falsch gelaufen ist während des Verfahrens, muss man das doch... Also man geht doch zu einer höheren Instanz, weil man eben denkt, das Verfahren ist falsch gelaufen, Jungs. Und da wäre es doch mal interessant zu gucken, was ist denn da passiert. Es muss ja jetzt nicht gleich immer alles veröffentlicht werden, so an jeden, aber wenn man dann wenigstens in der höheren Instanz sich einfach die Videoaufnahme angucken kann, wie die Zeugen befragt wurden oder so, dann das ist doch
voll ja, wichtig. Ja, auf jeden Fall, das ist ein interessanter Punkt, ja. Da habe ich jetzt natürlich auch selber gar sehr wenig Bezug zu.
Ja,
das wusste ich
zum
gar
Glück.
Nicht. Ja. Okay, ja. Krass. Mhm.
Und wir stellen die Verteidigung des Beschuldigten mit Beginn der ersten Vernehmung sicher. Da dachte ich auch, das ist bisher so, dass du quasi einen Pflichtverteidiger sofort bekommst. Aber, also wenn du keinen Anwalt selber zahlen kannst, aber das ist wohl so, dass du momentan nur einen bekommst, wenn ein Strafmaß von ungefähr einem Jahr Freiheitsstrafe erwartet wird, dann wird dir einer gestellt. Und davor gibt es natürlich immer bestimmte Hilfen für Verfahren und sowas, die du beantragen kannst beim Sozialamt und was weiß ich, wenn du dir irgendwas nicht leisten kannst, aber bei strafrechtlichen Sachen war das anscheinend bisher einfach Kacke. Mhm.
Das ist auch interessant, aber finde ich auch interessant in Kombination mit diesem Personalmangel-Ding, weil das gibt es ja, glaube ich, auch ziemlich krass in Jura und JuristInnen kann man jetzt auch nicht so schnell ausbilden.
Ja.
Und das ist krass, wenn die das dann einfach durchziehen.
Weil, schöne Grüße an anderen in diesem Fall.
Ja.
Ja, viele Chancen. Okay, dann haben wir noch Schwangerschaftsabbrüche. Die sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung werden und die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung, steht da drin.
Mhm.
Das heißt, die Strafbarkeit für den Schwangerschaftsabbruch wird nicht komplett abgeschafft, aber dieses Werbeverbot oder es war ja kein wirkliches Werbeverbot, sondern es war ein Informationsverbot. Genau, dass Ärzte quasi jetzt darüber informieren dürfen, wie sie bei sich eben Schwangerschaftsabbrüche anbieten können, sozusagen, ist natürlich nice.
Ja, ist mega cool. Das ist gefühlt sowas, wo man wirklich schon immer denkt, dass es Quatsch ist.
Ja.
Und was einfach nie mit der CDU sich verändert hat.
Das wurde immer nur blockiert. Da haben wir schon in 6. Klasse Religionsunterricht drüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass man das doch jetzt mal langsam machen könnte.
Ja, und irgendwie ist es ja auch voll was eine Regierung ja ohne Ressourcenaufwand machen kann.
Genau.
Wir können da einfach den Text verändern und den Rest machen die Mediziner.
Genau. Super. Und diese grundsätzliche Strafbarkeit, das hat mich auch dann nochmal interessiert, wie das eigentlich gerade ist, dieser Paragraph 218. Der wurde nicht geändert, weil das auf einer Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht irgendwie beruht und da wollten ja jetzt halt nicht nochmal in die Diskussion einsteigen. Aber dann habe ich mir das nochmal angeguckt, was da drin steht und es ist gerade so, die Schwangere, die den Eingriff verlangt, muss sich 3 Tage vor diesem Termin in einer staatlichen anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Außerdem muss eine Ärztin oder ein Arzt, welche oder welcher nicht an der Beratung teilgenommen hat, den Schwangerschaftsabbruch innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis vornehmen. Und dann ist es nicht strafbar.
Ja, okay.
Das heißt also, wenn du jetzt weißt, wo du das machen lassen kannst, weil die Ärzte es eben sagen können, wenn mehr Ärzte in die Richtung aus- und weitergebildet werden können und wenn es auch eine kostenlose oder kostenfreie Möglichkeit dazu geben soll. Ich weiß nicht genau, wie die sich das überlegt haben. Das steht wieder nicht genau drin, ob das die Krankenkassen jetzt immer übernehmen sollen. Weil bisher übernehmen die Krankenkassen das, glaube ich, nur bei Sexualdelikt oder Gefahr für die Mutter oder sowas. Dann sollte es ja eigentlich funktionieren.
Ja. Das ist auf jeden Fall richtig cool.
Ja. Dann haben wir noch hier was Kurzes. Kampf gegen Extremismus, da haben wir auch noch eine Line, die ich ganz interessant fand. Ja, genau, Rechtsextremismus ist die derzeit größte Bedrohung unserer Demokratie.
Mhm. Schön.
Schön, dass das auch mal einer formuliert hat von die da oben.
Mhm.
Und da standen schon einige so Maßnahmenziele drin, da war ich jetzt nicht so im Thema drin, was das alles bedeutet, aber ein was habe ich verstanden, und zwar es soll möglich sein, Accounts auf Social-Media-Plattformen zu sperren mit richterlichem Beschluss, die irgendwelchen Quatsch verbreiten. Aber da habe ich mich so gefragt, ist das denn eine effektive Sache, weil du hast so ein Verfahren und am Ende sagt der Richter dann, okay, wir sperren jetzt diesen Account und dann wird dieser Account gesperrt und der Dude macht sich einfach einen neuen.
Ja, schon. Ich glaube, vielleicht ist es was Symbolisches. Also ich glaube, bei bestimmten Accounts spielt es schon eine Rolle.
Weil die, also wenn die Anhänger verlieren?
Ja, genau. Also wenn du jetzt so Attila Hildmann sein, was auch immer für eine Plattform-Account sperrst.
Also ein Trump. Dann,
ja, oder so ein Trump, genau. Also das wäre schon heftig, muss ich sagen, wenn nochmal der Präsident untergenommen wird. Aber das hat schon eine symbolische Wirkung. Natürlich, das ist jetzt nichts, womit man irgendwie Trolls wegbekommt.
Ja, genau.
Oder irgendwelche dummen Leute, die halt privat rumnörgeln.
Ragen, ja.
Das ist klar.
Ja, okay, ja, in dem Zusammenhang verstehe ich das. Aber halt, ja, für diesen grundsätzlichen Hass so vom kleinen Mann im Internet hilft es halt auch nicht.
Ja, nee, das geht nicht.
Ja, dann Verbraucherschutz war noch ganz interessant. Wir wollen Nachhaltigkeit bei Design zum Standard bei Produkten machen. Da war so ein fettes Denglisch mit drin. Also das war schon ziemlich modern hier. Die Lebensdauer und Reparierbarkeit eines Produktes machen wir zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaft. Recht auf Reparatur steht dahinter in Klammern. Ja, und wir stellen Zugang zu Ersatzteilen, Reparaturanleitungen sicher, bla bla. Herstellerinnen und Hersteller müssen während der üblichen Nutzungszeit Updates bereitstellen. Das ist auch für einige sehr interessant. Für langlebige Güter führen wir eine flexible Gewährleistungsdauer ein, die sich an der vom Hersteller oder der Herstellerin bestimmten jeweiligen Lebensdauer orientiert. Da habe ich mich jetzt gefragt, heißt das also einmal, ich bekomme das Recht sozusagen jetzt meinen Laptop zu reparieren? Und das heißt, das Unternehmen, was diesen Laptop jetzt herstellt, muss quasi dann sicherstellen, dass ich das überall kann? Oder wie ist das jetzt?
Ich habe ehrlich gesagt den Satzbau nicht so ganz gecheckt.
Ja, also der Satzbau ist auch mega weird, aber dahinter steht extra nochmal in Klammern Recht auf Reparatur.
Ach so, okay. Wahrscheinlich.
Oder? Also dann muss halt dann Ersatzteile geben.
Aber was würde das jetzt im Vergleich zu jetzt, und dann aber innerhalb einer Lebensdauer, ist es Garantie?
Nee, Gewährleistung was? Nur. Also das heißt, wenn jetzt der Hersteller sagt, mein Gerät soll 2 Jahre halten, dann muss er auch für 2 Jahre Gewährleistung geben. So ist es ja jetzt eh schon, aber wenn er eben claimt,
ja, eben,
mein Bildschirm hält 50 Jahre so, heißt es, der muss dann auch Gewährleistung dafür geben, sonst darf er damit nicht werben. Oder so würde ich das jetzt verstehen.
Aber ist das nicht sowieso der Fall?
Nee. Also jetzt kann ich doch einfach sagen, ich habe ein mega langlebiges Produkt, aber du musst trotzdem rechtlich nur 2 Jahre Gewährleistung geben.
Ja, okay, mega langlebiges Produkt, aber das ist ja auch quasi keine direkte Angabe. Da sagst du ja dann nicht, mein Produkt hält so und so lang. Da sagst du ja dann bloß, also ich kann ja auch sagen, ja, mein Stift ist mega langlebig, hält 2 Jahre und so.
Ja, okay, aber ich fände es halt cool, wenn sich dann so ein, wie so ein Wettbewerb entwickelt, weil man das dann muss, also wenn du quasi claimst, es hält 5 Jahre, dann wissen jetzt alle, dass das sagt er nicht bloß so, sondern der muss das quasi gewährleisten. Und wenn es dann so einen Wettbewerb sozusagen gibt, dass die Leute dann wirklich sagen, oh, ich kaufe mir jetzt hier einen neuen Mixer, weiß ich nicht, und und da steht jetzt eben drauf, hält 10 Jahre so, dann kriege ich auch 10 Jahre Gewährleistung. Ja. Mache ich dann lieber bei dem, als der nur, der nichts dazu schreibt oder der nur sagt 2 Jahre Gewährleistung. Ja. Das wäre schon irgendwie cool.
Das wäre auf jeden Fall cool. Ich hätte jetzt bloß gedacht, dass du, wenn du drauf schreibst 5 Jahre, dann musst du auch 5 Jahre Garantie geben.
Das weiß ich leider nicht.
Ja, aber bin ich mal gespannt, was das Recht auf Reparatur uns hier noch
ja,
bringt.
Ja, das interessiert mich echt, was, ob es dann, weil momentan ist es ja so, du brauchst für jeden Mist, musst du eigentlich alles einschicken, kannst ja nicht selber reparieren. Schöne Grüße an Jakob, der hätte da bestimmt Bock drauf, auf Recht auf Reparatur. Und du kriegst ja bei vielen Sachen auch die ganzen Reparaturteile gar nicht so einfach.
Ja.
Und bei übelst vielen, gerade so Hightech-Geräten, die sind ja irgendwie zusammengeklebt und so. Da
ja, ja.
Du musst du übelst der Profi sein, um das hinzukriegen. Oder heißt das dann bloß Recht auf Reparatur? Es gibt dann übelst viele Läden, die das einfach so machen können und dann nicht 100 Lizenzen für brauchen für jedes Gerät. Wird interessant.
Ja.
Gleichstellung und Gleichberechtigung. Hab ich mir nur einen Satz hier rausgeschrieben. Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden.
Hä? Aber okay, ist ein Statement. Ist ein Statement. Aber das, dann, da frage ich mich, wie Sie das definieren.
Ja. Also da stand auch noch einiges mehr dazu, dass irgendwie eine wirkliche Entgeltgleichheit geben soll und sowas.
Ja.
Gender Pay Gap beseitigen. Aber ja.
Und haben Sie da irgendwelche Maßnahmen dazu? Also irgendwie so Quoten oder irgendwas?
Nee, da habe ich nichts Konkretes
gelesen. Weil das finde ich ja ganz interessant, wenn die das dort so klar hinschreiben. Also gerade jetzt so jetzt von der FDP, die sind ja jetzt wahrscheinlich eher nicht so für Quoten.
Ja.
Und die würden ja dann wahrscheinlich aber trotzdem hinter diesem Statement stehen. Und da frage ich mich, was die sich so überlegen, was dann da bis zum Ende des Jahrzehnts passiert. Damit Entgeltgleichheit herrscht. Aber gut.
Ja, bin ich mal gespannt.
Ja.
Dann haben wir noch die Drogenpolitik. Aha. Da geht es jetzt auch los. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.
Das ist super. Ich habe schon so richtig viel auf Instagram so Memes gesehen, die quasi so den Koalitionsvertrag darauf reduzieren. Und dann
ja.
Oder dann immer sowas steht wie, ja, nächster Lockdown, alle bekifft und so. Und
ja.
Das ist ganz fun.
Ja, ich bin auch gespannt, ob es dann halt einfach so wird wie jetzt in Niederlanden, dass es dann einfach überall so Coffeeshops gibt und man sich dann einfach überall Gras kauft. Oder wie auch das Verhältnis zum jetzigen Schwarzmarkt wird, ob das viel zu teuer ist dann in den ganzen Geschäften im Vergleich zum Schwarzmarkt oder ob es, wenn es halt nicht so viele Steuern und so gibt, doch irgendwie auch billiger werden kann, weil nicht jeder so einen krassen Profit mit nach Hause nehmen muss.
Ja, ja.
Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja.
Das wäre schon cool. Also die effektivste Maßnahme gegen den jetzigen Schwarzmarkt wäre ja, wenn einfach der Grammpreis im Laden günstiger ist. Dann ist der sofort vorbei.
Ja, na klar. Dann ist vorbei. Und ich glaube, es wäre auch schon ein Stückchen früher vorbei, weil, wie gesagt, es ja viele auch gibt, Menschen, denen das eigentlich auch schon wichtig wäre, dass es quasi gutes Zeug ist, was sie dort bekommen und so.
Hm.
Also.
Aber gut, dann sind die jetzt halt ihren Stuff beziehen und wissen, dass es gut ist,
naja,
und das auch weiter beziehen können für einen geringeren Preis, weiß ich nicht, ob die dann switchen.
Das weiß ich auch nicht, das kann ich schlecht einschätzen. Ich habe mich eher noch gefragt, wer alles das dann mal ausprobieren würde, der jetzt so eine kleine konservative Seite hat.
Ja, das.
Also ab welcher Generation wird dann gekippt, frage ich mich, weißt du? Sind es schon unsere Eltern oder sind es dann doch eher die jünger sind? Oder vielleicht auch mal unsere Oma? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele erwachsene Menschen und also unsere Elterngeneration, die jetzt vorher dagegen waren, dann das deswegen aus Prinzip auch erstmal nicht probieren wollen, weil sie waren ja die erstmal dagegen waren, aber dass vielleicht dann irgendwann in 10, 20 Jahren das dann auch ein bisschen egal ist, was man damals darüber gedacht hat und jetzt macht es jeder und dann als Großeltern dann vielleicht doch mal einsteigt in das Gesamte. So.
Ja. Ja, vielleicht. Genau. Oder es gibt so einen Icebreaker, weißt du, es wird dann mal zu so einer Feier, wird einfach mal so eine Keksplatte mitgebracht oder so, weißt du, und dann ist man so, ach, naja, wenn er die mitgebracht hat, dann
wird es ja nicht so schlimm sein. Ja.
Ja.
Und vielleicht ist es auch so ein Ding, wenn Leute im Alter irgendwie Gesundheitsprobleme bekommen und weniger Alkohol trinken sollen oder sowas, dass man dann sagt, ja, dann probiere ich mal das aus, stattdessen. Ja, oder auch keinen Tabak mehr rauchen sollen oder so.
Ja.
Das fände ich eigentlich ganz cool. Wenn da denkt sich der ein oder andere, steigt da vielleicht um, probiert noch was anderes, gesünderes aus, so.
Ja.
Ja, da kommen wir mal zum interessanten Punkt des Klima- und Umweltschutzes. Da haben sie auf jeden Fall erstmal geschrieben, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Maßnahmen werden aber nicht ausreichen, habe ich mir dazu geschrieben. Ist wohl
Was? Die haben
momentan.
1,5 Grad Ziel da drin.
Ja. Aber was eben dann an kleineren Umsetzungsschritten und Maßnahmen drin steht, wird allerdings nicht zum 1,5-Grad-Ziel führen. Und deswegen ist es einfach so ein bisschen, immer noch ein bisschen zu unkonkret alles, was da so drin steht.
Ist auch eine kleine Lüge dann ja irgendwie, ne? Finde ich immer ein bisschen mau. Weil,
Ja.
also du kannst halt nicht sowas reinschreiben und dann sagen, na, wir packen es aber eh nicht, weil, also für wen ist
Wir
das
wollen
denn
das
jetzt
gerne
nicht
erreichen, haben es
absehbar?
aber leider nicht.
Ja,
Obwohl
genau.
wir es schon wussten.
Naja.
Ja. Aber ein paar interessante Dinge waren da doch drin. Also, da steht zum Beispiel, wir wollen bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien werden.
Ich habe das Gefühl, das ist wirklich der so ein bisschen das neue deutsche Traum von den Berufspolitikern.
Ja, auf jeden Fall, weil man alles andere so ein bisschen verpasst hat. Und im Wasserstoff noch einiges zu holen ist. Und es ist ja auch der Fall. Es ist ja für viele Industriezweige echt eine sinnvolle Alternative zur, ja, zum Kohlestrom oder so. Dass man Wasserstoff, also oder einfach die viel Wärme brauchen oder sowas, wenn du den Wasserstoff verbrennen kannst, den du vorher mit erneuerbaren Energien erzeugt hast, ist das natürlich viel besser, als wenn du eben Koks verbrennen musst, um auf die gleiche Temperatur zu kommen oder so.
Klar, ja.
Bei Chemie und Schwermetall und was weiß ich, was alles für Industrien gibt, die das brauchen. Aber das sind halt so gigantische Mengen. Ja, da wäre es natürlich chillig, wenn wir zum Leitmarkt werden bis 2030.
Das wäre chillig, wenn wir zum Leitmarkt werden. Und aber ja, ich genau, ich, das ist auch das, was ich so direkt damit in Verbindung bringe, dass es irgendwie, dass man ja da so, ich meine, ich habe, wie doll muss nochmal Deutschland sowieso. Wird der Elektroenergiebedarf sich vervielfachen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber das ist ja dann durch so Wasserstoffproduktion nochmal insane, oder?
Ja, genau. Also, wenn man das, was jetzt an Wärme erzeugt wird, alles quasi mit Strom und dann nochmal mit dem Verlust, das in Wasserstoff umwandeln zu müssen, erzeugen
Ja.
muss, da kannst du echt noch ein paar Windräder aufstellen.
Dann so in 20 Jahren. Die 3 Meter Abstandsregel muss abgeschafft werden.
Windräder sind jetzt so
Geht
getaktet, dass sich die Flügel nicht
nicht.
berühren von unterschiedlichen Herstellern. Da gab es jetzt eine neue
Genau.
Richtlinie.
Ja, weil sonst haben sie sich regelmäßig berührt. Das war immer Quatsch.
Das war mal Quatsch.
Das war doof.
Ja. Naja. Und Deutschland soll zum, was? So, Deutschland soll zu einem Zentrum für Forschung, Fertigung und Recycling von Batteriezellen werden.
Cool.
Ja, da sehe ich Warta, also sehe ich da. Aber momentan sind wir das halt, glaube ich, eher nicht so. Gerade eben ist es mehr in
Und auf
Asien.
welchen sind das beides jetzt Industrie, also Zweige, das ist jetzt so mit den Batterien, ist jetzt so für die Automobilindustrie schon gedacht, für die Zulieferer oder
Das nehme ich mal
wie
an.
kommt man da zu? Das steht da wahrscheinlich nicht drin.
Nee, steht da
Naja.
nicht drin, aber es ist natürlich einmal eine Speichervariante für unseren unregelmäßigeren Strom durch erneuerbare Energien und eben für unsere Mobilitätswende auch extrem wichtig. Aber insgesamt sind hier in diesem Koalitionsvertrag extrem viele 2030-Claims drin, wo ich mir mal so denke, Leute, ihr seid nur 4 Jahre jetzt dabei. Wollt ihr nicht irgendeinen Claim aufstellen, was ihr bis zum Ende wenigstens geschafft habt, so?
Ja, das ist natürlich eine ganz
Weil dann
clevere
kannst du
Sache.
immer 2030 wollen wir das erreicht haben. Hups, jetzt waren wir gar nicht mehr dabei und jetzt haben die das
Ja,
alles
ja, ja.
verkackt. Hä,
Ja.
Digga, mach doch einfach, bis, wenn du halt fertig bist, welchen Teil von deinem bis 2030 Ziel musst du dann eben schon geschafft haben und schreib das halt hin.
Genau. Du kannst ja die Vision kannst ja trotzdem hinschreiben, aber
Ja.
es wäre natürlich noch nicer, wenn man sagt, 2024 haben wir das erreicht.
Ja.
Ja. Naja.
Wir unterstützen die Erforschung und den Markthochlauf von synthetischen Kraftstoffen, die klimaneutrales Fliegen ermöglichen. Da bin ich auch sehr gespannt. Insgesamt, hier nochmal schöne Grüße an Felix, wie sich die gesamte Flugbranche insgesamt jetzt entwickeln wird, wenn erstmal der Preis pro CO2-Emissions-Äquivalente, wie auch ja, immer, ja. Steigt, wie teuer das Fliegen tatsächlich wird, und wie schnell sich dann eben solche alternativen Kraftstoffe entwickeln, die man aus, was weiß ich, für Pflanzen herstellt.
Ja.
Naja.
Ja, bin ich gespannt, wie cheap das dann noch ist. Aber ich glaube, Ryanair wird sich da schon irgendeine menschenverachtende Methode ausdenken, um es cheap zu lassen. Die müssen einfach stärker überbuchen, ja. Einfach mal 2 Passagiere pro Sitz, dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
Es ist schon viel günstiger.
Viel günstiger. Hebt nicht mehr ab, aber es ist ein cheaper Sitz.
Klimaneutralität soll 2045 erreicht werden. Aber man will irgendwie das jetzige Klimagesetz nicht anpassen. Da steht drin, wir wollen 65% Emissionsreduktion bis 2030. Und laut Forschung bräuchte man mindestens 70% Emissionsreduktion bis 2030, um Klimaneutralität eben dann erreichen zu können. Haben sie halt jetzt nicht geändert. Wird dann halt entsprechend wahrscheinlich auch nichts werden. Weiß ich nicht, warum man sowas dann reinschreibt. Aber okay. Mhm. Naja, sehr schade. Und wenn wir jetzt nochmal kurz bei Energie bleiben wollen, 80% Erneuerbare bis 2030, das wäre ja schon mal schön. Und wegen diesem Problem, dass zu wenig Platz gibt für Windräder, was du ja auch gerade schon gesagt hast, sollen 2% der Landesfläche dafür reserviert werden und die Verfahren, um so ein Windrad halt bauen zu können, vereinfacht werden. Weil momentan ist das größte Hindernis, um so ein Windrad zu bauen, der ganze Verwaltungsquatsch drumherum und die Genehmigungsprozesse. Und dann dauert es angeblich im Moment 7 Jahre von der Idee, ich will da ein Windrad hinsetzen, bis das dann dort steht und sich dreht. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt schnell viel ausbauen wollen. So 7 Jahre, Digga, kann ja nicht sein. Ja.
Das ist quasi 3 Jahre vor der 2030 Mark, die sie gesetzt haben.
Wenn jetzt alle losbauen.
Wenn jetzt alle, heute muss quasi die Anfrage rausgehen.
Ja. Also echt, das wird interessant. Naja, und bei Solarenergie soll es verpflichtend werden, sich Solar auf das Dach zu bauen für gewerbliche Neubauten. Und dann steht die Formulierung drin, bei anderen Gebäuden soll es die Regel werden. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt, aber für mich heißt die Regel, dass es nur wenige Ausnahmen gibt, wo es nicht so ist.
Ja, genau. Ich glaube, die Regel heißt sozusagen, die Koalition wünscht sich, dass Menschen auf ihre Dächer Solarpanels drauf machen.
Aber mach das mal bitte.
Ja, mach das mal zur Regel.
Okay, naja, man wird sehen. Auf jeden Fall soll die Förderung und sowas erstmal weitergehen. Das war ja schon ein bisschen schwierig unter der CDU, die haben da schon ein bisschen ausgebremst alles.
Ja.
Und Strom soll billiger werden. Das heißt, als einzige Maßnahme, was da wirklich drinsteht, warum der billiger werden soll, ist, dass die EEG-Umlage erstmal wegfällt und stattdessen aus Steuermitteln bezahlt werden soll, der Ausbau. Was natürlich cool ist für den Endverbraucher, weil so ist erstmal im Endeffekt ein Strom billiger. Und es müssen dann alle gemeinsam diesen Umbau zahlen. Und da ist es ja bei uns steuerlich eigentlich so geregelt, dass die, die mehr haben, auch mehr dafür abgeben müssen dann. Das ist eigentlich einfach nur eine Entlastung oder eine Umverteilung, kann man sagen.
Ja.
Ja, das ist doch eine schöne Variante. Und wegen der Lücke, möglichen Energielücke, weil wir ja unsere Kohlekraftwerke abschalten wollen und auch aus der Atomkraft raus wollen, soll man noch Gaskraftwerke bauen dürfen. Aber sie müssen Wasserstoff-ready sein. Ready müssen die sein.
Steht das so da drin?
Wasserstoff-ready.
Wasserstoff-ready, ja, okay. Und das heißt, aber weißt du das auch nicht?
Das stelle ich mir halt so vor, das steht da auch nicht so genau drin, aber ich stelle es mir so vor, dass, wie wir gerade gesagt haben, ja, wir wollen ja führender Markt für Wasserstoff werden, dass man dann, wenn mal der Wind nicht weht und es dunkel ist, die Gaskraftwerke von damals anwerfen kann mit dem Wasserstoff, den wir währenddessen produziert haben, als der Wind noch geweht hat und die Sonne schien.
Okay, ganz wilde Sache auf jeden Fall.
Dass du so ein bisschen das, die Schwankungen ausgleichen kannst und quasi Wasserstoff nutzen kannst, um Energie zu speichern.
Ja.
Was natürlich auch Energie verbraucht, weil du musst den ja kühlen und was weiß ich. Aber dann den erstmal wieder verbrennen kannst in diesen Gaskraftwerken, die jetzt noch gebaut werden. Wobei so ein Gaskraftwerk ja auch ewig steht. Und ich weiß jetzt, wir haben auch Gaskraftwerke. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich braucht, da noch neue zu bauen. So, man könnte auch die jetzigen schon mal umrüsten oder ich weiß nicht. Aber da bin ich jetzt auch nicht so der Profi
im Experte.
Energiemanagement.
Okay, aber ich finde, du hast es schon gut zusammengefasst. Ich habe jetzt schon eine bessere Idee davon, wie die Energielandschaft wird. Also man darf noch Gaskraftwerke bauen, damit diese Lücke geschlossen wird. Und die müssen modern sein.
Die müssen modern sein. Und ich kenne es noch so, dass man in einem Stromnetz immer eine gewisse Grundlast braucht, was eben jetzt durch so ein Kohlekraftwerk natürlich easy gegeben ist. Und da bin ich eben mal auch gespannt, müsste ja das gesamte Stromnetz und so alles ein bisschen umgebaut werden, dass das alles viel dynamischer funktionieren kann. Dass Peter bei sich zu Hause auch mal was einspeisen kann, und der Wind gerade mal da drüben nicht weht und deswegen jemand vielleicht hier mal Strom aus seinem Elektroauto wieder rausgibt oder so. Und das funktioniert halt momentan in unserem Stromnetz einfach nicht, weil das Netz nicht so gebaut ist, sondern es ist jetzt so gebaut, wir haben ein Kohlekraftwerk, das pumpt fett Energie rein und dann gibt es so kleine Schwankungen oben drüber, weil jemand da seine Solaranlage gerade benutzt und sich deswegen rausnimmt aus dem Netzwerk. So. Ja, bin ich mal gespannt, wie das geregelt wird.
Ja. Da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Deswegen kann ich da nichts dazu sagen. Aber
und was ja auch noch...
Das werden sie sich schon überlegen.
Ja, das hoffe ich auch. Was auch noch eine spannende Sache war, fand ich schon, bevor diese Regierungsbildung kam, war ja die Idee, die Einnahmen, die man aus dem CO2-Preis etc. gewinnt, wieder einfach pro Kopf auszuschütten. Und es steht auch drin, dass es einen sozialen Ausgleich geben soll, aber es steht jetzt eben nicht drin, es gibt einfach Money, sondern
das steht leider nicht drin.
Es soll irgendwie einen sozialen Ausgleich geben.
Okay.
Und das ist genau das, was ich mir schon so dachte.
Ein bisschen grob.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der deutsche Staat mir am Ende des Monats Geld überweist. Das wird nicht passieren. Ja,
aber was meinst du, woran hängt es da ein bisschen? Ist es jetzt so ein FDP-Ding? Oder?
Kann ich mir schon vorstellen.
Also weil die wahrscheinlich so, ja, nicht einfach so Menschen Geld geben, ist blöd.
Ja, die wissen noch nichts damit anzufangen und so. Und das wäre auch eine Umverteilung von reich nach arm, das wollen wir auch nicht so. Da stehen unsere Wähler auch nicht so drauf.
Ich glaube, so argumentiert die FDP auch.
Ja.
Die Reichen müssen reicher werden.
Also jedenfalls muss man es denen ja nicht wegnehmen.
Ja, klar. Das ist nämlich ganz schön fies.
Die haben ja auch dafür gearbeitet, muss man ja sagen. Die haben
ewig gearbeitet.
Ja. Naja, schade. Ich hätte es mir so gewünscht, man hat diesen CO2-Preis, man hat diese Einnahmen, man gibt einen Teil davon direkt einfach für den Klimaschutz aus, von staatlicher Seite fördert, was weiß ich nicht alles. Und von mir aus kann man davon auch noch ein bisschen die Bahn mitbezahlen oder sowas. Und der Rest oder der Großteil wird eben pro Kopf, pro Monat ausgeschüttet. Und wer dann eben wenig CO2 verbraucht, zahlt halt wenig CO2-Preise bei seinen gesamten Produkten, die er überall einkauft und seiner Mobilität und beim Fliegen und was weiß ich. Und bekommt aber am Ende des Monats dann Geld und damit verdient er was. Und derjenige, der eben viel Stuff kauft und immer viel fliegt, der zahlt einem insgesamt drauf.
Ja.
Und das ist natürlich für die Leute super, die sich eh kein eh nicht viel Fliegen leisten können oder vielleicht sogar gar kein Auto sich leisten können und sich weniger Technik-Scheiß kaufen oder was weiß ich, was viel CO2 in sich drin hat. So. Oder vielleicht auch weniger Fleisch essen. Und die Menschen werden dann einfach so dafür belohnt für ihr nices Verhalten.
Ja, das ist eigentlich ganz cool.
Naja.
Das.
Ich bin mal gespannt auf den sozialen Ausgleich.
Ja.
Ja. Ja. Dann haben sie noch reingeschrieben, 30% Ökolandbau bis 2030. Und da hat es mich nochmal interessiert, wie ist es denn momentan? Und wir sind bei 10,2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird durch Biobetriebe betrieben.
Mhm. Jetzt steht 10% natürlich, der Nutzfläche. Okay.
Genau. Und im Koalitionsvertrag steht aber eben nicht 30% der Nutzfläche, sondern da steht 30% Ökolandbau bis zum Jahr 2030.
Mhm.
Also ist jetzt in der Produktmenge, in der Anzahl der Betriebe?
Ja, ich würde ja sagen, dass tendenziell wahrscheinlich in der Produktmenge dann das noch heftiger wäre als 30% Nutzfläche, weil ich jetzt schon tippen würde, dass quasi man bei Bio weniger pro Nutzfläche rauskommt, genau. Oder?
Ja, das würde ich auch sagen.
Also 10% Nutzfläche, dann, ich weiß nicht, wie viel weniger man jetzt für Bio bekommt, aber wahrscheinlich hat man dann so, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8% Bio.
Ja.
Und ja, das ist natürlich interessant. 30%.
In
kann ich jetzt auch überhaupt nicht so mit anfangen, ob das realistisch ist, aber irgendwie hat man ja schon das Gefühl auch, dass der Landwirtschaftssektor immer auch ganz schön hart rangenommen wird.
Ja.
Also auch da immer so durch so europäische
mit Förderung,
Agrarpolitik und so.
Ja, da steht ganz viel drin im Koalitionsvertrag.
Mhm.
Kann man sich, ja. Muss man sich mal zu Gemüte führen, wenn es genau interessiert.
Ja.
Ich denke halt so 30% Ökolandbau, dann ist schon jedes fünfte Produkt, was du im Supermarkt kaufen kannst, was aus Deutschland ist, Bio.
Mhm.
Das wäre schon mal ein Anfang.
Ja, das ist schon recht gut.
Und da gibt es auch noch was zum Tierschutz passend dazu. Wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein, die auch Transport und Schlachtung umfasst. Unser Ziel sind entsprechende verbindliche EU-weite einheitliche Standards.
Mhm. Also was gibt das jetzt an? Oder was ist da genau der?
Tierhaltungskennzeichnung.
Tierhaltungskennzeichnung.
Und verbindlich. Und ab 2022. Das wäre ja in 2 Monaten.
True.
Ja. Also es gibt ja jetzt schon auf sehr vielen Produkten dieses Haltungsform 1, 2, 3, 4. Ja,
voll. Das habe ich schon oft gesehen.
Wobei natürlich nach meiner Meinung auf diesem Produkt draufstehen müsste, was heißt. Oder wenigstens, was das eine heißt, was man dort ausgewählt hat.
Und dann kommt dann quasi jetzt noch so Schlachtung dazu, oder was?
Nee. Transport und Schlachtung.
Schlachtung 1. With bare hands.
Ja.
Schlachtung 2.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn so ein Bauer sein Schwein da selber schlachtet, dass er so entspannt von der Wiese eingefangen wird und dann gekillt wird, dass es viel nicer ist, als wenn dort 30 Schweine irgendwo reingejagt werden vom Transporter in irgendeinen Schlachtbetrieb und dort über 30 Sekunden hinweg versucht werden zu vergasen und kläglich ersticken.
Ja, ja.
Und es wäre auch schön, wenn das damit berücksichtigt wird. Momentan ist es ja bei diesen 1, 2, 3, 4 Dingern, da siehst du dann immer, eins ist halt so, wie die Standards sein müssen. Zwei ist halt so ein bisschen mehr Platz, aber das Tier hat noch keine Sonne gesehen in seinem Leben. Und so. Und dann denkst du so, oh, ich hab 2 bekommen statt 1.
Ja. Statt dass es keinen Platz hat, hat es immer noch keinen Platz und wurde von seinen Kameraden zertreten. Geil. Viel besser.
Ja. Bin ich gespannt. Aber es ist dadurch, dass es einfach auch noch vielen Produkten fehlt, ist es doch schön, wenn es dann verbindlich wird. So.
Ja.
Und dass man dann eindeutig sieht, oh, die haben alle nur 1, die das bisher nicht draufdrucken wollten, weil was ist der andere Grund, es nicht draufzudrucken, außer dass du eine schlechte Haltungsform hast.
Ja, weil ich habe auch immer das Gefühl, dass es halt vor allem im Moment ist es halt, achtet man ja, das ist ja sowieso auch bei Bio, ist mal so ganz interessant, man achtet immer bei so Basisprodukten, bei so unverarbeiteten Sachen, achtet man da quasi drauf, ne? Mhm. Wenn du jetzt so einen Puten, kaufst du Pute und dann schaust du halt, welche Haltungsform, aber du bist jetzt nicht so bei einer Salami-Pizza so, na, welche Haltungsform hatte denn das Schwein, woraus ja. die Salami ist? Und das völlig steht halt richtig. Auch in den seltensten Fällen irgendwie drauf und dann weißt du halt schon, -2 war die Haltungsform.
Und zwar nicht in der EU.
Das Schwein hatte keinen Quadratmeter Platz.
Ja.
Es war oben auf dem Dachboden, wurde es eingepercht.
Ja, ja. Finde ich ganz cool. Und dann lassen sich halt auch höhere Preise leichter rechtfertigen für andere Produkte, wo dann eben eine bessere Haltungsform draufsteht.
Ja.
So, das kannst du halt jetzt gar nicht vergleichen. Jetzt denkst du halt, entweder es ist nur der Markenname oder es ist kompletter Quatsch oder.
Ja.
So, und jetzt dann ist vielleicht doch mal was.
Unsicher. Ja.
Und die Investitionsförderung der landwirtschaftlichen Betriebe wird künftig nach den Haltungskriterien ausgerichtet und in der Regel nur nach den oberen Stufen gewährt. Ob es jetzt die oberen 3 Stufen sind oder die oberen 2 Stufen oder die obere Stufe, steht da natürlich nicht. Aber dass man insgesamt diese Förderung für den Neubau jetzt von so einem Stall zum Beispiel, das wäre eine Investitionsförderung, eben nur noch gewährt, wenn das ein nicer Stall ist, so, das ist natürlich irgendwie
ganz cool.
Selbstverständlich eigentlich.
Ja.
Ja, genau. Und was auch noch drin stand, war ich ein bisschen irritiert, Anbindehaltung spätestens in 10 Jahren beenden. Digga, 10 Jahre. Warum? Warum?
Schön, also, schön.
Das kann man doch auch schneller machen.
Anbindehaltung? Was für Tiere betrifft das?
Oh, alles, was man so anbinden kann. Ich glaube, du kannst jedes Tier anbinden. Ich weiß nicht, was vorwiegend in Anbindehaltung gehalten wird. Keine Ahnung. Aber stelle ich mir nicht schön vor.
Nee, ist safe nicht schön.
Ja. Ach, ich erinnere mich da so ein bisschen daran, wo ich vor 1 oder 2 Jahren dieses Buch gelesen habe, Tiere essen.
Ja, da haben wir auch einen Podcast gemacht.
Genau, da haben wir das ja auch schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Da haben wir uns auch drüber aufgeregt, warum es da nicht vorangeht.
Für Nutzvieh, also
zum Beispiel Kühe habe ich hier gerade gefunden.
Ja. Ah, ach, da, wenn die in diesen Boxen drin sind. Okay.
Oh, das sieht ja mies aus.
Ach, wirklich?
Ach ja. Früher wurden auch Pferde angebunden.
Schön.
Okay. Naja, Anbindehaltung, nicht so nice. Du kannst dich quasi nicht bewegen in deinem Pferchding und du bist aber auch noch angebunden.
Ja.
Falls irgendwie, weiß ich nicht, falls du dich hinlegen wolltest oder so, ich weiß nicht.
Ja.
Ach ja.
Ganz
wild. Ach, die zweite Seite, die mir angezeigt wird, ist auch direkt von Peter. Die Anbindehaltung von Kühen ist Tierquälerei, Ausrufezeichen heißt die Seite.
Natürlich. Ah, krass. Nice. Okay, also das ist so die Landwirtschaft.
Ich überlege gerade,
wie viele Themen hast du noch auf der Liste? Weil
sind wir schon hart over time?
Naja, nee, wir sind bei 53 Minuten.
Ah ja.
Aber ich hab jetzt gleich meine eine Übung in Psychologie.
Ich muss tatsächlich was für die Uni machen.
Ja. Wie sieht's denn mit deiner Themenliste aus? Es reicht für Teil 2? Ich finde es nämlich mega gut.
Ich glaube, es reicht für Teil 2. Also denke schon.
Cool. Das ist schön.
Wir können dann nochmal so ein bisschen Ernährung, Altersvorsorge und sowas. Mobilität haben wir auch noch nicht so genau was angeschaut.
Cool.
Ja, können wir gerne
schön,
machen.
Schön. Ja, nee, das ist eine super Sache. Da bin ich richtig informiert, wenn es dann mit der neuen Regierung losgeht. Und ich weiß jetzt, 2022 geht es direkt los mit der Kennzeichnungspflicht für Fleisch.
Also wenn das nicht im Supermarkt, also dann lege ich mich direkt auf.
Dann rufen wir direkt mal bei Lindner an.
Ja, nee, aber die Verteilung der Ministerien können wir uns auch nochmal angucken. Das ist auch interessant
geworden. Ja, gerne. Cool.
Ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen und ihr habt auch Bock, die zukünftige Regierung an ihren Claims zu bemessen in der nächsten Zeit.
Yes.
Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
Jo. Macht's gut und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ciao.
Ciao.